Januar 2012 in Cupertino, Kalifornien. Johnny Ive parkt seinen Aston Martin. Dann steigt er aus und läuft über den Apple Campus. Ive ist Apples Vizepräsident für Produktdesign. Er ist 45 Jahre alt und hat kurzgeschorene Haare. Er hat den iMac, das MacBook, den iPod, das iPhone und das iPad designt. Eine Welle von Trauer überkommt ihn, als er an dem Ort vorbeigeht, wo er vor kurzem eine Gedenkrede für Steve Jobs hielt. Jobs ist vor wenigen Monaten gestorben, im Oktober 2011. Ive und Jobs waren über viele Jahre kreative Partner und enge Freunde. Ive denkt an ihre letzten Gespräche über Jobs' Traum. Er wollte ein komplett neues Gerät entwickeln. Eines, das das Leben der Menschen genauso verändern würde wie das iPhone. Jetzt sucht Ive verzweifelt nach dem richtigen Projekt, um die Vision seines Freundes umzusetzen. Und um der Welt zu beweisen, dass Apple auch ohne Steve Jobs noch Apple ist. Ive lässt den Kopf hängen. Er macht sich Sorgen um seinen Blutdruck. In der emotionalen Talfahrt nach Jobs Tod hat er sich nicht wirklich um sich selbst gekümmert. Er weiß, dass Jobs schon länger darüber nachgedacht hatte, wie Technologie den Menschen helfen kann, gesünder zu leben. Und jetzt scheinen sich alle im Silicon Valley nur noch für Fitbit zu interessieren. Einen Schrittzähler, den man am Handgelenk trägt. Während er weiter über den Campus geht, denkt Ive über Fitbit nach. Er findet es ironisch, dass ein Schrittzähler jetzt als moderne Technologie gehypt wird. Schrittzähler gibt es schon seit Jahrhunderten. Schon Leonardo da Vinci hat einen ersten mechanischen Schrittzähler erfunden. Sie sind eigentlich wie Uhren, denkt Ive. Uhren sind eine seiner Leidenschaften. Er ist fasziniert von ihrer Entwicklung. Von Sonnenuhr zu Sanduhr, zu Standuhr, zu Taschenuhr und schließlich zur Quarzuhr als Armbanduhr. Es würde ihm Spaß machen, etwas zu entwerfen, das in einer so langen Tradition steht. Etwas, das Ehrfurcht vor der Vergangenheit zeigt und gleichzeitig in die Zukunft weist. Ive hebt den Kopf und beschleunigt seinen Schritt. Er steuert auf das Gebäude zu, in dem Apple die neuen Produkte designt. Mit seinem Campusausweis öffnet er die Tür zum geheimnisvollen Designstudio. Drinnen stehen Designerinnen und Designer an hüfthohen Tischen. Sie lehnen sich über Skizzen und unterhalten sich leise in kleinen Gruppen. Schwarze Tücher verdecken geheime Projekte, die noch in Arbeit sind. Hinten im Raum steht eine Espressomaschine. Der Duft von frisch gemahlenem Kaffee liegt in der Luft. Ive nimmt sich einen Stift und beginnt, etwas auf ein Whiteboard zu schreiben. Hey Leute, kommt bitte mal alle her. Ich möchte etwas brainstormen. Die Designerinnen und Designer versammeln sich um das Whiteboard. Ive blickt in ihre gespannten Gesichter. Auf dem Whiteboard steht nur ein einziges Wort. Smartwatch. Ive weiß, was zu tun ist. Apple wird ein eigenes Wearable entwickeln. Aber der Markt für Wearables ist voll von Konkurrenten. Apple muss ein revolutionäres Produkt entwickeln, um sich absetzen zu können. Die Uhr tickt. Ich bin Marc van Puch und das ist Kampf der Unternehmen von Wondery. In der letzten Folge hat sich Samsung trotz Kriegen, Putschen und Finanzkrisen zu einer der weltweit bekanntesten Marken für Unterhaltungselektronik entwickelt. Apple hat es währenddessen geschafft, vom kleinen Computerhersteller zum Pionier für mobile Endgeräte zu werden. Aber Apple ist verwundbar. Der ikonische Firmengründer Steve Jobs ist gestorben. Das letzte iPhone wurde von der Öffentlichkeit für enttäuschend befunden. Das Unternehmen ist auch in einen Rechtsstreit mit Samsung verwickelt, bei dem es um Patent- und Markenrechtsverletzungen beim iPad und iPhone geht. Jetzt gibt es Gerüchte, dass Samsung kurz davor steht, eine Smartwatch auf den Markt zu bringen. Das Unternehmen will es mit Pionieren wie Fitbit, Garmin, Sony, Motorola und anderen Tech-Startups aufnehmen, die eine Innovationswelle im Wearables-Sektor ausgelöst haben. Apple braucht unbedingt ein neues Produkt, um zu beweisen, dass Steve Jobs Tod nicht das Ende der Firma ist. Und es wird nur einen Versuch haben. Das ist Folge 2. Am Puls der Zeit. Februar 2012, Cupertino, Kalifornien, auf dem Apple Campus. Apple CEO Tim Cook, Apples Mobile Software Chief Scott Forstall und Chefdesigner Johnny Ive sitzen an einem Konferenztisch im Vorstandsgebäude. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nennen es Valhalla. Steve Jobs hatte Forstall im Jahr 1992 frisch aus der Uni eingestellt. Damals bei Next, dem Unternehmen, das Jobs nach seinem Rauswurf bei Apple gegründet hat. Im Laufe der Jahre hat der 43-jährige Software-Ingenieur den Stil seines Mentors nachgeahmt. Er trägt ein schwarzes Hemd und Jeans. Die Medien nennen ihn den Zauberlehrling. Forstalls Telefon brummt auf dem Tisch vor ihm. Er wirft einen Blick darauf und wischt eine Benachrichtigung weg. Siehst du, Johnny, das ist es, was mir bei dieser Smartwatch-Idee Sorgen macht. Schon unsere Telefone reißen uns mit Nachrichten und Meldungen andauernd aus dem Moment heraus. Unsere Laptops tun dasselbe. Und jetzt schlägst du vor, dass wir uns noch einen weiteren Computer direkt ans Handgelenk schnallen, nur damit er uns noch mehr ablenkt? Ive knirscht mit den Zähnen. Er ist der Überzeugung, dass Ideen zarte Dinge sind, die es verdienen, entwickelt und durchdacht zu werden, bevor man sie verurteilt und verwirft. Er deutet auf Forstalls Telefon. Wenn du nicht abgelenkt werden willst, Scott, kannst du deine Benachrichtigungen abschalten. Das ist es, was wir hier tun. Wir entwerfen Dinge so, dass die Menschen die Kontrolle haben und nicht von ihren Geräten kontrolliert werden. Ja, schon. Aber die Leute haben nicht die Selbstdisziplin, das auch zu tun. Denk nur an die vielen Autounfälle, die durch SMS verursacht werden. Wenn ich am Steuer sitze und mein Handy in der Tasche habe, kann ich es wenigstens ignorieren. Aber wenn ich es am Handgelenk hätte, dann würde ich alle 5 Sekunden den Blick von der Straße nehmen. Als nächstes schlägst du wahrscheinlich noch eine intelligente Brille oder ein intelligentes Hörgerät vor. Ive wirft seinem sarkastischen Kollegen einen vernichtenden Blick zu. Sehr witzig. Aber die Sache ist die, Scott. Eine Smartwatch ist gar nichts Neues für uns. Die Leute haben schon iPod Nanos an ihren Handgelenken getragen, erinnerst du dich? Und wir haben ein Patent für ein Armband angemeldet, das kinetische Energie zum Aufladen einer Batterie nutzt. Und noch eins für einen gebogenen Touchscreen mit Sensoren zur Überwachung der Herzfrequenz. Was ich damit sagen will, ist, dass wir bereits tragbare Technologien entwickeln. Wir haben nur noch kein Produkt auf den Markt gebracht. Ive und Forstall sind seit langem Rivalen. Beide waren eng mit Jobs befreundet. Sie sind schon bei früheren Projekten wie dem iPhone 4 aneinander geraten. Tim Cook schaltet sich ein, um die hitzige Stimmung runterzukochen. Okay, Scott, du hast Bedenken bei einer Smartwatch. Was schlägst du als Alternative vor? Forstall stützt sich mit den Ellbogen auf den Tisch und faltet die Hände. Ganz einfach. Steve hat vor seinem Tod noch davon geredet, das Fernsehen neu zu erfinden, damit die Menschen ihre Zeit nicht mit sinnlosem Scrollen verschwenden. Wir haben Steves Idee eingegrenzt und sind bei einem sprachgesteuerten System gelandet. Alle Kanäle an einem einzigen Ort zusammengefasst. Das wäre revolutionär. Cook kritzelt mit einem Stift auf den Notizblock vor ihm herum. Alle Sender müssten dem zustimmen. Das würde jahrelange Verhandlungen bedeuten. Ohne Erfolgsgarantie. Das dauert zu lange. Wir brauchen jetzt etwas. Letztendlich entscheidet sich Cook für das Smartwatch-Projekt. Aber er verspricht, das Projekt sofort abzubrechen, sollte der erste Prototyp das Führungsteam nicht überzeugen. Es sind schwierige Zeiten für Apple. Investoren und Tech-Medien sagen voraus, dass Apple ohne Jobs eingehen wird. Und Samsung ist bereit, den Finger direkt in die Wunde zu legen. September 2012. Beverly Hills, Kalifornien. Todd Pendleton schlendert durch ein schickes Restaurant am Rodeo Drive. Pendleton ist der Marketingchef von Samsung in den USA. Er ist Ende 30 und trägt einen goldenen Ohrring. An den Tischen des Restaurants sitzt sein Team. Sie alle haben ihre Laptops vor sich stehen und verfolgen Apples Keynote, das Event, bei dem Apple seine neuesten Entwicklungen präsentiert. Sie versuchen, sich einen Überblick über die neuen Funktionen zu verschaffen und über die Reaktionen in den sozialen Medien und auf Tech-Blogs. Pendleton tippt einem seiner Kollegen auf die Schulter. Nicht zu viel nachdenken, es geht nur ums Bauchgefühl. Wir brauchen nur Input, mit dem die Werbetexter dann etwas anfangen können. Pendleton hat das gesamte Restaurant gebucht. Während des Apple-Events ist hier die Schaltzentrale für Samsungs Verkaufs- und Werbeteam eingerichtet. Pendleton hat eine Mission. Er muss eine Kampagne entwickeln, um Apple zu schlagen, während es am Boden liegt. So will Samsung sich als Innovator darstellen und dann die eigene Smartwatch launchen, die Galaxy Gear. Das Team ist hier, um in Apples Event nach Schwachpunkten zu suchen, die dann angegriffen werden. Der Werbefachmann tut so, als würde er seinen Kopf auf den Tisch hauen wollen. Bitte, Todd, erlöse mich von meinem Elend. Seit einer gefühlten Ewigkeit muss ich den langweiligsten Männern der Welt dabei zusehen, wie sie versuchen, Funktionen wie Siri hat jetzt einen französisch-kanadischen Akzent als revolutionär zu verkaufen. Wenn ich noch einmal hören muss, wie einer von denen behauptet, ihre Arbeit würde die Welt verändern, fangen meine Ohren an zu bluten. Pendleton grinst. Gut, jetzt wo wir das aus dem Weg haben, sag mir doch auch noch etwas Sinnvolles. Okay, gut. Wie wäre es mit einem Spot über eine abtrünnige Siri, die darum bettelt, aus Apples überheblichem, selbstgefälligen iPhone-Gefängnis befreit zu werden? Pendleton denkt darüber nach. Letztes Jahr hat Samsung Apple bereits mit einem Werbespot angegriffen. Darin haben sie sich über Menschen lustig gemacht, die in endlosen Schlangen stehen, um das neue iPhone zu kaufen. Warum sollte Samsung nicht genau da weitermachen? Pendleton macht auf dem Absatz kehrt und eilt zu einem Tisch mit Werbetexterinnen und Textern. Er pausiert den Livestream, der auf einem Tablet läuft. Ich werfe das einfach mal in den Raum. Prätentiös, überheblich. Hyperbolische Aussagen übers Anderssein und die Welt verändern. Das ist die Essenz von Apple. Schreibt etwas, das sich über ihr pompöses, wortreiches Marketing lustig macht. Und darüber, für wie cool sie sich halten. Ein Werbetexter springt auf und fängt an, auf ein Whiteboard zu schreiben. Oh ja, wir könnten einen Möchtegern-Hipster haben, der einen Platz in der Schlange für seine trottelige Mutter freihält. Eine Frau am Tisch schüttelt den Kopf.
Witze über uncoole Mütter sind frauenfeindlich. Sowas machen wir auf keinen Fall. Wir nehmen eine trottelige Mutter und einen trotteligen Vater.
Schon 2 Stunden nach Ende der Apple-Veranstaltung ist das Drehbuch für den Spot fertig. Pendleton eilt zum Studio, in dem das Filmteam bereitsteht und das Video produziert. Ein satirischer Spot über Apple-Fans im ganzen Land, die darauf warten, ein offensichtlich glanzloses neues iPhone zu kaufen. Zeitgleich zeigen Leute mit Samsung-Telefonen mühelos ihre wirklich innovativen Funktionen. Zum Beispiel das Teilen von Musikdateien, einfach indem sie die Telefone aneinander halten. Zusätzlich zum Spot bucht Samsung Plakatwände in der Nähe von Apple Stores und vollführt einen Marketing-Stunt. Sie liefern Pizzas an Apple-Fans, die vor den Stores Schlange stehen. Die Kampagne mit dem Namen »The next big thing is already here« geht viral. Aber hinter verschlossenen Türen arbeitet Apple am eigenen, echten »next big thing«. Ende 2012 im St. Regis Hotel in der Innenstadt von San Francisco. Apple-Sicherheitsleute in blauen Poloshirts bewachen die Aufzüge, Treppenhäuser und Eingänge im 3. Stock des Hotels. Das Veranstaltungspersonal durchsucht die Hallen nach Aufnahmegeräten und zieht die Vorhänge zu. Apples Top-Führungskräfte versammeln sich an hufeisenförmig angeordneten Konferenztischen. Auf einem großen Bildschirm davor sind 3D-Grafiken von Sensoren und Schaltkreisen zu sehen. Ein Ingenieur steht neben dem Bildschirm.
Herzlich willkommen zu unserer Smartwatch-Präsentation. Wir werden gleich die Folien durchgehen, aber ich weiß, dass Sie alle schon sehr gespannt auf den Prototyp sind. Also lassen Sie uns direkt mit der Demo beginnen. Wir haben noch kein Design für ein Uhrengehäuse, deshalb verwenden wir stattdessen die Gehäuse des iPods. So bekommen Sie ein Gefühl für die intuitive Benutzeroberfläche. Zwei Ingenieure öffnen den Deckel eines robusten Gerätekoffers auf einem Beistelltisch. Sie nehmen Dutzende von rechteckigen Geräten heraus und befestigen sie mit schwarzen Nylonbändern an den Handgelenken der Führungskräfte. Der leitende Ingenieur zieht das Band an Johnny Ives Handgelenk fest. Ive zuckt zusammen. Ich trage meine Uhren lieber locker. Der Ingenieur schaut nervös zu, wie Ive das Armband justiert. Die Herzfrequenzsensoren des Prototyps müssen eng an der Haut anliegen, sonst funktionieren sie nicht. Ive könnte die ganze Demonstration vermasseln. Der Ingenieur stellt sich in die Mitte des Raums und tippt auf den iPod an seinem Handgelenk. Tippen Sie bitte einmal auf das rote Herz-Icon. Jetzt können Sie die elektrischen Signale Ihres Herzens als Wellen dargestellt sehen. Einer der Manager tippt begeistert auf seinem iPod-Bildschirm herum.
Wow, wie werden die Benachrichtigungen vom...
Die Mitglieder des Ingenieurteams gehen im Raum umher, um die Fragen der Führungskräfte einzeln zu beantworten. Aber immer wieder blicken sie verstohlen zu Johnny Ive hinüber. Apple-CEO Tim Cook hat vor kurzem Scott Forstall gefeuert. Er musste das Unternehmen wegen seiner Rolle bei der katastrophalen Einführung von Apple Maps verlassen. Es gab Unmengen an Problemen. Nutzerinnen und Nutzer haben berichtet, dass London mitten im Atlantik angezeigt wurde und die Brooklyn Bridge vollständig gefehlt hat. Seitdem ist Johnny Ive der neue Leiter des Software-Designs. Das Schicksal des Ingenieurteams liegt in seiner Hand. Ive tippt auf seinen iPod. Er nickt mit dem Kopf, während die rote Linie auf dem Display seinen Herzschlag anzeigt. Die Ingenieurinnen und Ingenieure hatten nur ein paar Monate, um ein Gerät zum Musikhören in ein Gerät zu verwandeln, das akkurat die Gesundheitsdaten des Users erfasst. Ive ist begeistert. Die Demo ist ein voller Erfolg. Apples Top-Leute verlassen das Hotel in der Überzeugung, dass die Smartwatch der Schlüssel zum Sieg über das aufstrebende Samsung ist. Die Presse hat das neue Galaxy 3 des koreanischen Unternehmens zum Ferrari der Android-Branche und zum besten Smartphone des Jahres gekürt. Samsungs Telefonverkäufe übersteigen 8 Milliarden Dollar und die Gewinne sind im Laufe eines Jahres um 79% gestiegen. Mit ihrer Smartwatch will Apple zurückschlagen und die eigene Zukunft sichern. Aber Ive muss sich beeilen. Samsung will sich den Sieg in der Wearable-Branche auf keinen Fall nehmen lassen. Anfang 2013 in Cupertino, Kalifornien. Kevin Lynch betritt das Büro seines Chefs auf dem Apple Campus. Heute ist sein erster Tag bei Apple. Er ist der neue Vizepräsident der Abteilung für Technologie. Aber Apple ist so geheimnisvoll, dass er immer noch nicht genau weiß, was eigentlich seine Aufgabe sein wird. Sein Chef, Bob Mansfield, blickt von seinem Schreibtisch zu ihm auf. Kevin, schön, dich hier zu haben. Aber du bist hier falsch. Diesen ganzen erster Tag Einführungsschwachsinn lassen wir bleiben. Du wirst direkt mit Johnny Ive an der Smartwatch arbeiten. Das ist dein Projekt bei uns. Wo die Kantine ist und also ein Kram, wirst du schon noch früh genug rausfinden. Lynch beginnt zu strahlen. Wow, eine Smartwatch? Das ist also das next big thing? Lynch geht den kurzen Weg zu Gebäude 2 und den Designstudios. Ive und ein paar Ingenieurinnen und Ingenieure stehen um einen der Tische. Darauf liegen iPhones, die an klobigen schwarzen Armbändern befestigt sind. Ive winkt Lynch zu sich herüber. Ah, Kevin, toll, da bist du ja. In 2 Tagen müssen wir einen Zwischenstand präsentieren und wir sind ein bisschen im Verzug. Wir haben immer noch keinen Prototyp, also benutzen wir iPhones mit einem speziellen Dongle, um ein Ziffernblatt zu simulieren. Wir sind gerade dabei, die beste Benutzerschnittstelle für das Schreiben von SMS auf der Uhr zu suchen. Lynch nickt und gesellt sich dazu. Ein Designer schließt einen runden Dongle an das Telefon an seinem Handgelenk an. Ive öffnet die Stoppuhr-App auf seinem Telefon. Okay, schick mir eine SMS, ich stoppe die Zeit. Der Designer hält sein Handgelenk vor sich hoch und dreht den Knopf am Telefon, um den SMS-Bildschirm aufzurufen. Er gibt Ives Namen ein, tippt die Nachricht, bestätigt sie und drückt auf Senden. Geschafft, das war so schnell, wie ich konnte. Wie schlimm ist es? Oh, 10 Sekunden. Lynch greift eines der iPhones. Er zieht die Schlaufe an seinem Handgelenk fest und hält seinen Arm vor sich, als würde er damit eine SMS schreiben. Puh, das ist schon ganz schön anstrengend, den Arm so zu halten. Keiner will 10 Sekunden lang so herumlaufen. Wir müssen die Zeit auf maximal 2 Sekunden runterbringen. Ein Softwareingenieur spielt mit einem Marker auf dem Tisch herum. Er denkt nach. Wahrscheinlich werden die Leute die Uhr nur für einfache SMS verwenden. Sowas wie, was willst du zum Abendessen oder willst du heute Abend vorbeikommen? Vielleicht könnten wir ein System bauen, das die Nachrichten analysiert und direkt ein paar Antwortvorschläge ausspuckt. Da müsste man viel weniger tippen. Zum Beispiel Italienisch oder Vietnamesisch. Bis zum Ende des Tages hat das Team die SMS-Zeit um 4 Sekunden verkürzt. Ive reibt sich übers Kinn. Das ist ein guter Anfang, aber wir müssen diese Interaktion noch viel natürlicher, unscheinbarer gestalten. Lasst uns morgen erstmal mit Vibrationsfeedback weitermachen. Der Taptic Engine. Gerade fühlt es sich an, als würde ein Käfer an meinem Handgelenk rumkrabbeln, wenn die Uhr vibriert. Und wir müssen verschiedene Benachrichtigungstypen entwickeln, je nach Dringlichkeit. Ein Tweet sollte sich anders bemerkbar machen als eine wichtige SMS. Vielleicht verschiedene Geräusche. Ein Vogel und eine Glocke. Und wir müssen noch die Erkennung der Handgelenksbewegung zum Aktivieren der Watch verbessern. Es gibt so viel zu tun. Kevin Lynch lebt sich schnell in seiner neuen Position ein. Er drängt Ive dazu, den Designprozess zu beschleunigen. Aber Ive ist äußerst detailverliebt. Ein Vorschlag für den Benachrichtigungston klingt ihm zu metallisch, ein anderer zu melodisch. Schließlich entscheidet er sich für das Klingeln eines kleinen Hammers, der gegen das Uhrengehäuse schlägt. Mit der Zeit entwickelt sich bei Ive eine Blockade. Ihm fehlt eine klare Vision für das Design der Uhr. Es fällt ihm immer schwerer, Entscheidungen zu treffen. Seine Unentschlossenheit hält sowohl die Software- als auch die Hardware-Teams auf. Einen Monat später. Johnny Ive steht gemeinsam mit Mark Newsom vor einem langen Tisch im Designstudio. Vor ihnen liegen ein 50 Skizzen von Apple Watch-Konzepten. Newsom ist ein renommierter Designer. Er hat schon Sneaker für Nike, Taschen für Louis Vuitton und eine Vielzahl von Armbanduhren entworfen. Ive und Newsom sind enge Freunde. Newsom deutet auf eine der Skizzen. Er zieht also ein rundes Gehäuse in Betracht. Das würde die Watch eher wie eine schicke Designeruhr aussehen lassen, weniger technisch. Ive hofft, dass Newsom ihm neue Inspiration geben kann. Deswegen hat er ihn zu Apple eingeladen. Er stützt sich mit den Ellbogen auf den Tisch. Ja, die Watch wäre so ein elegantes Fashion-Statement. Aber die meisten Leute werden die Uhr zum Schreiben und Lesen von Text benutzen. Das ist auf einem runden Bildschirm viel schwieriger. Newsom lässt seinen Blick weiter über die Entwürfe schweifen. Dieser Entwurf erinnert mich an eine Cartier-Tank-Uhr, nur viel klobiger. Ja, ich finde das Design viel zu unelegant. Es gibt so viele Probleme, die das Design kompliziert machen. Die Herzsensoren müssen auf der Innenseite des Handgelenks liegen. Idealerweise wären sie also im Armband untergebracht. Aber dadurch wird das Armband unförmig, nicht wie ein elegantes Uhrenarmband. Also müssen die Sensoren auf der Rückseite des Uhrengehäuses untergebracht werden. Aber wenn wir das Gehäuse dicker machen, wird die Uhr, wie du richtig bemerkt hast, klobig. Newsom greift in seinen Lederrucksack und holt ein Notizbuch hervor. Er greift einen Füller und skizziert ein quadratisches Uhrengehäuse mit sanft abgerundeten Ecken. Es sieht aus wie ein Miniatur-iPhone. Warum nicht die Designsprache der iPhones fortsetzen? So hier. Die Frage ist dann, wie ihr ein Armband gestalten könnt, das sich elegant an die Uhr anschließen lässt. Vielleicht wäre eine gebogene Vertiefung auf der Rückseite des Gehäuses eine Idee. Ive nimmt sein eigenes Notizbuch vom Tisch und skizziert Newsoms Vorschläge mit klaren Strichen. Er fügt einen kleinen Knopf auf der rechten Seite des Gehäuses hinzu. Das könnte funktionieren. Was hältst du von einem Drehknopf an der Seite des Gehäuses? Wir versuchen, das Ding weniger wie einen Computer aussehen zu lassen. Der Knopf ist eine Hommage an die Krone, auf die sich Uhrmacher seit Jahrhunderten verlassen. Wir könnten die Krone als Navigationstool, als Lautstärkeregler für Anrufe und als Homebutton verwenden. Newsom fügt seiner Skizze einen kleinen Knopf hinzu. Er schaut auf und lächelt seinen Freund an. Ive sprudelt nur so vor Inspiration. Ein paar Stunden später bringen Newsom und Ive die Skizzen zu einem der Computergrafiker des Teams. Sie bitten ihn, ein 3D-Modell daraus zu bauen. Während die Bilder auf dem Bildschirm Gestalt annehmen, schauen Ive und Newsom gebannt über seine Schultern. Die Form, die Dicke, das Konzept für die Verbindung des Armbands, alles fühlt sich richtig an. Jetzt muss Apple die Uhr nur noch herstellen. Juli 2013, in Palo Alto, Kalifornien. David Un läuft eine von Bäumen gesäumte Straße herunter. Un ist Mitte 40. Er ist Samsungs Vizepräsident für globale Medien. Er betritt das Gebäude von Samsungs neu eröffnetem Startup Accelerator. Gleich im Erdgeschoss wird er von riesigen Buchstaben an der Wand begrüßt. Dort steht der Slogan »The next big thing«. Un setzt sich an seinen Schreibtisch und holt sein Handy aus der Jackentasche. Er tippt auf den ersten Namen in einer langen Liste von App-Entwicklern.
Wow, David Un ruft mich an. Ich kann es nicht glauben. Du warst doch im Asiana-Flug, der letzte Woche eine Bruchlandung in San Francisco hingelegt hat. Ich habe deine Tweets gelesen. Wie verrückt war das denn bitte?
Un reibt sich die Augen. Die Bruchlandung steckt ihm noch deutlich in den Knochen. Nur 4 Tage nach dem Unglück hat er die Eröffnungsfeier des Accelerators geleitet. Wäre die Zeit für das Smartwatch-Projekt nicht so knapp bemessen, hätte er sich lieber ein paar Tage freigenommen. Ja, es war wirklich verrückt. Vielleicht können wir mal bei einem Bier darüber reden. Aber ich rufe an, um zu fragen, ob ihr eure App auch für unser kommendes Produkt entwickeln könntet.
Puh, ich weiß nicht. Ich habe gehört, dass die Kommunikation mit Samsung schwierig ist. Dass der Konzern am anderen Ende der Welt sitzt, macht das Ganze echt kompliziert. Und Samsung ist gigantisch. Es klingt, als wüsste eigentlich nie jemand, was die anderen Abteilungen machen. Andere Entwickler haben mir erzählt, dass man da oft zwischen den Instanzen hängen bleibt.
Ich verstehe absolut, was du meinst. Aber ich bin jetzt im Silicon Valley. Und wie du sagst, wir sind riesig. Wir haben mehr als 1 Milliarde Geräte weltweit. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir eine Partnerschaft für ein Produkt eingehen. Warum dann nicht bei der Smartwatch, die wir im September auf den Markt bringen?
Ach du liebe Güte. Es stimmt also, was alle sagen. Ihr wollt wirklich, dass wir Dinge in 2 Monaten umsetzen, für die wir normalerweise 6 Monate brauchen.
Ja, aber ich verspreche euch, dass rund um die Uhr Leute für euch zur Verfügung stehen, egal ob Tag oder Nacht. Wir unterstützen euch 24/7. Trotz seiner Skepsis erklärt sich der Entwickler bereit, mit Samsungs Smartwatch-Team an der App zu arbeiten. Eine Handvoll anderer Entwickler meldet sich ebenfalls für das Programm an. Aber als Un ihnen mitteilt, dass sie statt des eigentlichen Uhrengehäuses nur einen sperrigen Prototyp in einer Plastikkiste zur Verfügung haben werden, droht die Stimmung zu kippen. Samsung muss strengste Sicherheitsvorkehrungen durchsetzen. Auf keinen Fall dürfen vor Markteinführung irgendwelche Infos über die Uhr durchsickern. Anfang des Jahres kam die Pebble Watch auf den Markt. Eine durch Crowdfunding finanzierte Smartwatch. Sie lässt sich per Bluetooth mit Smartphones und anderen Android-Geräten verbinden, zeigt eingehende Anrufe, SMS, Facebook-Nachrichten und Tweets an und liefert Wetterwarnungen. Das hat die Branche aufgerüttelt. Inzwischen entwickeln mehr als ein Dutzend großer Unternehmen ähnliche Geräte. darunter Google, Qualcomm, Sony und BlackBerry. Die Presse hat 2013 zum Jahr der Smartwatch ausgerufen. Wenn es Samsung im Herbst nicht gelingt, mit einem fantastischen Debüt vorzupreschen, werden sie im Chaos aus Konkurrenten niedergetrampelt werden. September 2013 in Berlin. Zwei Tage vor Beginn der internationalen Funkausstellung. J.K. Shin von Samsung beaufsichtigt den Aufbau einer Auslage mit Galaxy Gear Smartwatches. Shin ist der Leiter von Samsung Mobile Communication. Er und sein Team sind hier, um die Messe vorzubereiten. Die nagelneuen rechteckigen Uhren sind kunstvoll übereinander gelegt, um eine Reihe von farbigen Armbändern zu präsentieren. Silber, Schwarz, Wildorange und Roségold. Shin nimmt das Orangefarbene vom obersten Stapel und wendet sich an einen Assistenten neben ihm. Diese orangene Farbe sieht für mich sehr altmodisch aus, wie das Wired-Magazin in den 90er Jahren. Alles orange und grau. Der Assistent verschränkt die Hände hinter dem Rücken und wartet, dass Shin ihm eine eindeutige Anweisung gibt. Ursprünglich hatte es die Armbänder nur in Schwarz und Weiß gegeben. Aber vor ein paar Wochen hat das Marketing plötzlich zusätzliche Farben verlangt. Erst in den letzten 6 Tagen haben die Programmiererinnen und Programmierer das Design des App-Layout-Bildschirms komplett über den Haufen geworfen. Statt einem traditionellen Raster aus Android-Symbolen ist es eilig zu einer Liste mit geschriebenen Titeln geändert worden. Und vor 2 Tagen haben sie sogar das Design der Schrauben auf der Oberseite der Uhr überarbeitet. Shins Assistent befürchtet, dass jeder Kommentar von ihm seinen Chef dazu ermutigen könnte, eine weitere unmögliche Forderung zu stellen. Shin schnallt sich die Uhr um und dreht sein Handgelenk. Er schüttelt den Kopf. Nein, so geht das nicht. Wir brauchen etwas, das wirklich auffällt. Ich will sie in Neongrün. So schnell wie möglich. Der Assistent wird blass. Er hat seit Tagen kaum geschlafen. Aber er greift sein Telefon und schreitet zur Tat. Als die Messe 2 Tage später eröffnet wird, stürzen sich die Besucherinnen und Besucher auf die limitierte Auflage der neongrünen Uhren. Die Farbe wird der absolute Hit. Dass Samsung so große Änderungen so schnell umsetzen kann, liegt an seiner Größe und seiner Struktur. Samsung entwickelt und fertigt mittlerweile fast alle Komponenten selbst. Die Führungsstruktur ist klar hierarchisch und lässt wenig Platz für Rückfragen. Trotz des aufwendigen Endspurts, die Uhr wird ein Flop. In Kritiken schneidet sie fürchterlich ab. Käuferinnen und Käufer berichten, die Uhr und das Armband seien unflexibel und unangenehm zu tragen. 30% der Uhren, die bei der US-amerikanischen Elektronikkette Best Buy gekauft werden, werden wieder zurückgebracht. Die Hälfte der Apps funktioniert nicht. Das Benachrichtigungssystem ist unzuverlässig und der Akku hält nur 1,5 Tage. Außerdem läuft die Galaxy Gear auf Tizen, Samsungs eigenem Betriebssystem. Das bedeutet, dass die Uhr mit den meisten Nicht-Samsung-Smartphones nicht kompatibel ist. Auch die Apps von Google, die populärsten Anwendungen auf Android-Geräten, funktionieren nicht mit der Galaxy Gear. Trotzdem hat Samsung ein entscheidendes Ziel erreicht. Es hat die eigene Smartwatch vor der Apple Watch auf den Markt gebracht. Und Apple ist darüber gar nicht erfreut. Steve Jobs hat zwar immer darauf bestanden, ein Produkt nie auf den Markt zu bringen, bevor es aus seiner Sicht perfekt ist. Aber Apple-Chef Tim Cook macht sich größere Sorgen wegen der Konkurrenz. Er befürchtet, dass das iPhone, Apples wichtigstes Produkt, an Zug verliert. Im Weihnachtsgeschäft 2013 verzeichnet das iPhone die schlechtesten Verkaufszahlen seit Einführung. Während sich die Entwicklung der Apple Watch bis in den Frühling zieht, üben Apples Führungskräfte enormen Druck auf Ive aus. Sie wollen die Uhr unbedingt rausbringen, bevor der Markt noch überfüllter wird. Aber Probleme mit den Sensoren und der Akkulaufzeit zwingen das Team, viele der Gesundheitsfunktionen, wie das integrierte EKG und die Blutzuckermessung, aufzugeben. Ive ist nun vollständig überzeugt, dass die Uhr als hochwertiges, tragbares Kunstwerk und nicht als Fitnessgerät positioniert werden muss. Und er ist sich sicher, dass sich die Uhr nur dann verkaufen wird, wenn sie Unterstützung von ganz oben aus der Modewelt bekommt. August 2014 in Manhattan, New York. Johnny Ive sitzt in einer Suite im 33. Stock des Carlyle Hotels. Ihm gegenüber nimmt Anna Wintour einen Schluck Kaffee aus einer zierlichen Porzellantasse. Sie trägt ein ärmelloses Seidenkleid mit Blumenmuster und eine puderblaue Tweedjacke von Chanel. Hinter ihr rahmen raumhohe Fenster den Central Park und die Skyline der Upper West Side ein. Wintour ist die Chefredakteurin der US-Ausgabe der Vogue. Sie gilt als eine der einflussreichsten Personen der Modebranche. Ive greift in einen schwarzen Koffer zu seinen Füßen und holt vorsichtig ein hochwertiges Lederetui heraus. Behutsam öffnet er es und legt eine Uhr aus 18 Karat Gold vor Wintour auf den Tisch. Das ist die Apple Watch. Wintour zieht eine Augenbraue hoch.
Nicht die iWatch? Wie ihre anderen Produkte?
Nein, eine ganze Reihe von Unternehmen hat diesen Namen urheberrechtlich geschützt. Aber vor allem finden wir, dass der Name Apple Watch einen eleganten Klang hat. Er passt zu einem Produkt, das Technologie und Mode verbindet. Diese Uhr ist die Apple Watch Edition. Eine High-End-Luxusuhr, Verkaufspreis 18.000 Euro. Ive packt eine zweite und dann eine dritte Uhr aus und legt sie in einer ordentlichen Reihe auf den Tisch. Es war eine große Freude für mich, mit verschiedenen Materialien zu arbeiten. Wir haben drei Editionen. Aus speziell entwickelten Legierungen. Aus poliertem oder schwarzem Edelstahl. Außerdem aus grau und silber eloxiertem Aluminium. Und eine weitere Luxus-Edition aus 18-karätigem Roségold. Die Armbänder lassen sich mühelos austauschen. Wenn Sie ein hochwertiges Lederarmband oder ein sportliches aus buntem Silikon bevorzugen. Wintour nimmt die silberne Uhr in die Hand und schnallt sie sich ans Handgelenk. Das magnetische Edelstahlgeflecht des Armbands lässt sich mühelos zu einer glatten, angenehmen Schlaufe zusammenziehen. Sie hebt und senkt ihren Arm. Das Sonnenlicht glitzert auf dem polierten Metall.
Ich hätte erwartet, dass die Uhr sich schwer und klobig anfühlt, aber sie ist überraschend leicht.
Aber was Wintour am meisten beeindruckt, ist die liebevolle Art, in der Ive über jede der Uhren spricht. Sie hat schon tausende solcher Präsentationen erlebt. Sie erkennt, wenn jemand sein Herzblut in ein Design gesteckt hat. Ive erinnert sie an den jungen Karl Lagerfeld. Daran, wie er seine Chanel-Entwürfe so präsentiert hat, als hätte er jede Naht selbst genäht. Sie ist fasziniert von Ives Leidenschaft für das Handwerk. Für das Treffen ist nur eine Viertelstunde angesetzt, aber Wintour bleibt eine ganze Stunde bei Ive. Kurz bevor die Uhr im Frühjahr auf den Markt kommt, stellt Wintour sie auf 12 Seiten in der Vogue vor. Johnny Ives Strategie zahlt sich aus. Im Jahr 2015 liefert Apple 12 Millionen Uhren aus. Ende des Jahres ist das Unternehmen mit einem Marktanteil von 66% die Nummer 1 unter den Smartwatch-Herstellern weltweit. Durch Apples Erfolg sinkt der Marktanteil von Samsung von 74% auf nur noch 7,5%. Ein enormer Rückschlag für den zwischenzeitlichen Spitzenreiter. Aber es gibt auch schlechte Nachrichten für Apple. Kundinnen und Kunden bemängeln, dass der Akku der Uhr nicht den ganzen Tag hält. Der Bildschirm wird schwarz, wenn man nicht dauernd eine Taste drückt oder das Handgelenk hebt. Die kleinen Icons sind schwer zu treffen, wenn man sich bewegt. Die Gesten sind unintuitiv und schwer zu lernen. Aber die Presse fokussiert sich auf eine große Frage. Wie Bloomberg es ausdrückt, braucht man so ein Gerät wirklich? Apples erste Uhr mag zwar für Furore gesorgt haben, Aber ohne die meisten Gesundheitsfunktionen kann sie nicht wirklich viel. Ohne gekoppeltes iPhone in der Nähe kann sie eigentlich gar nichts. Warum sollten Kundinnen und Kunden etwas tragen, was das iPhone bereits besser kann, wenn sie es sowieso dabei haben müssen? Apple muss beweisen, dass die Uhr einen echten Mehrwert bietet. Es muss die Uhr intuitiver gestalten und die vielen Probleme unter Kontrolle bringen. Denn Samsung wartet nur darauf, dass Apple einen Anschein von Schwäche zeigt. Samsung ist fest entschlossen, mit aller Härte zurückzuschlagen. In unserer nächsten Folge veröffentlicht Samsung eine Werbung, die weltweit für Empörung sorgt. Und Apple zieht mit seinen vielversprechenden Gesundheitsfunktionen eine Klage nach der anderen auf sich. Das war Folge 2 von Kampf der Unternehmen, Samsung vs. Apple Watch von Wondery. Wenn ihr mehr über Apple erfahren wollt, empfehlen wir das Buch After Steve von Trip Mickle. Ein Hinweis zu den Dialogen, die du gehört hast. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Alle Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Kampf der Unternehmen ist eine Produktion von Wondery und Studio J. Ich bin Marc Ben-Puch. Barbara Bogaev hat diese Geschichte geschrieben. Bearbeitet von Karen Lowe und Emily Frost. Für Studio J, Produzent Aljoscha Kupsch. Executive Producer Janis Gebhardt. Das Sounddesign haben Josh Morales, Alex Hemsen und Sofian Auder gemacht. Gemischt von Fabian Klinke. Für Wondery, Senior Producer Patrick Fiener. Executive Producer Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Louis.